Unser Gehör hat eine bemerkenswerte Funktion. Wir können Stimmen wiedererkennen. Schon feine Nuancen der Stimmfärbung, kleinste Unterschiede lassen uns eine Stimme vertraut und eine andere ganz fremd erklingen. Neugeborene Kinder erkennen bereits die Stimme der Mutter, weil sie diese schon im Bauch erlernt und gemerkt haben. Faszinierend. Und auch später noch können Kinder den Ruf der Mutter in einer Menschenmenge aus vielen anderen Stimmen heraushören. In einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift wurde im Februar letztes Jahr eine Studie veröffentlicht. Und in dieser Studie wurde nachgewiesen, dass Kinder die Stimme ihrer Mutter schon nach weniger als einer Sekunde von fremden Stimmen unterscheiden können. Mit einer Trefferquote von beeindruckenden 97%. Und dann haben sie in dieser Studie die Gehirnströme gemessen. Ihr kennt ja, manchmal kann dann schon so mit Elektroden messen, welcher Bereich des Gehirns gerade aktiv ist. Und sie haben die Areale untersucht, die beim Hören aktiv sind, wenn sie die Stimme der Mutter oder eine fremde Stimme hören. Und beim Hören einer fremden Stimme waren halt so die normalen Bereiche der akustischen Verarbeitung aktiv. Doch beim Klang der Mutter wurden Bereiche der Erinnerung, der Emotion, verschiedener Wahrnehmungsfelder gleich viel aktiver. Und ein Forscher, er schreibt ganz verwundert, wie viele Bereiche involviert waren, war wirklich überraschend. Und uns war nicht klar, dass die Stimme der Mutter einen so schnellen Zugriff auf so viele verschiedene Hirnsysteme hat. Also eine beeindruckende Wirkung einer liebgewonnenen Stimme. Die Stimme der Mutter, sie wirkt und bewirkt viel mehr in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Emotionen, als bloß eine akustische Wahrnehmung. Eine ähnliche Studie finden wir auch im ersten Jahrhundert. Der Apostel und Evangelist Johannes, er beschreibt das wunderbare Phänomen, wie beim Hören eines einzigen Wortes plötzlich große Erinnerungen und Emotionen hervorbrechen. Maria ist das Wort. Wir können auch sagen, liebe Maria, um den Ton besser zu erfassen. Liebe Maria. Schlag doch mit mir auf. Johannes Kapitel 20, wir lesen die Verse 10 bis 18. Johannes Kapitel 20, ab Vers 10. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einem bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen haben, und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabboni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Auf zwei Punkte wollen wir heute Morgen Acht geben. Erstens, der Lohn treuer Liebe. Maria Magdalena kennzeichnet eine liebevolle Treue. Im Abschnitt zuvor hatten wir gelesen, dass sie noch vor Sonnenaufgang, als es noch finster war, schon ihr Haus verlassen hat und sich aufmachte. Sie war zuerst am Grab, sie fand zuerst den Stein schon weggerollt. Und sie lief gleich zu Petrus und Johannes, weil sie den Raub des Leichnams Jesu befürchtete. Petrus und Johannes, sie rannten zum Grab, wunderten sich über das, was sie im Grab vorfanden, die Leintücher und das Schweißtuch so ordentlich und geheimnisvoll platziert, und Johannes glaubte. Doch beide Jünger, sie gingen ganz gedankenversunken wieder nach Hause. Maria Magdalena, sie kam offensichtlich auch hinterher, nachdem sie Petrus und Johannes gerufen hat. Doch sie blieb am Grab. Sie blieb dort. Das ist der Ort ihres Kummers. Sie weint und weint. Nach diesem anfänglichen Schock über das leere Grab, über den verschwundenen Leichnam, wird sie jetzt von Traurigkeit überwältigt. Tränen fließen. Ihre ganze Liebe bricht so in diesem Kummer hervor. Obwohl das Grab leer ist, verharrt sie da am Grab, da an dem Ort, wo sie Jesu Leib das letzte Mal gesehen hatte, als Josef und Nikodemus ihn in die Gruft getragen haben. Warum bleibt sie da? Sie wollte ihrer Liebe doch irgendwie Ausdruck verleihen. Und dazu will sie unbedingt erfahren, wo der Leib Jesu geblieben ist. Kennt ihr das, wenn ihr etwas ganz Wichtiges sucht und ihr findet es nicht an dem Ort, wo es sein sollte? Dann sucht ihr dort wieder und wieder, zweimal und dreimal und viermal und zehnmal. Da an dem Ort, wo ich es zum letzten Mal gesehen habe, da an dem Ort, wo es doch eigentlich hingehört. Ich muss es irgendwo übersehen haben, und man schaut und schaut und ist ratlos und bleibt doch an dem Ort. So wacht auch Maria hier am Grab. Sie hofft und wartet, sie überlegt, wie sie nur den Leib Jesu irgendwie finden kann. Wie sie ihm nun im Tod noch Liebe erweisen kann. Sie hat doch die Salben vorbereitet. Sie wollte noch irgendwie ihre Liebe ausdrücken zu Jesus. Und jetzt, wo sie da vor dem Grab steht, da schaut sie auch weinend und schluchzend in das Grab hinein. Möglicherweise zum ersten Mal. Sie beugt sich vornüber in diesen schmalen, niedrigen Eingang und schaut in das Grab, da wo ihr Herr lag. Wo ist er nun hin? Doch plötzlich ist das Grab nicht mehr leer. Zwei Engel in weißen, reinen, strahlend weißen Gewändern sitzen dort, wo der Leichnam Jesu lag. Himmelsboten, wie sie nur selten ein menschliches Auge erblickt. Und sie sprechen sogar zu ihr: Frau, was weinst du? Warst du schon mal von einem Gedanken oder von einem Gefühl so überwunden, dass dich nichts ablenken oder abbringen konnte davon? Warst du so beschäftigt in deinen Gedanken, dass egal was in deinem Umfeld war, dich nichts aus diesem Gedanken wieder herausführen konnte? Seht ihr, Maria, sie ist so fixiert darauf, Jesu verschwundenen Leib zu finden, dass nicht einmal die Erscheinung von Engeln Gottes sie irritiert. Sie fällt nicht auf den Boden, sie bleibt nicht stumm vor Verwunderung. Nein, sie antwortet ihnen und berichtet fast genau im gleichen Wortlaut, wie sie auch Petrus und Johannes berichtet hat: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist das, was ihr ganzes Denken, ihr ganzes Gefühl beansprucht. Hat sie nicht erkannt, dass es Engel sind? Doch, bestimmt. Hat sie sich nicht erschreckt? Doch, wahrscheinlich. Aber ihre Liebe zu Jesus und ihre treue und beharrliche Suche nach ihm waren schlichtweg stärker. Das hat alles überlagert. Selbst dieses spektakuläre Phänomen, diese Erscheinung von Engeln, konnte sie nicht aus diesen Gedanken und Gefühlen herausziehen. Nichts konnte sie abhalten, nichts konnte sie abbringen, nichts konnte sie ablenken. Könnt ihr euch das vorstellen? Alles, woran sie dachte, war ihr Herr, war Jesus. Selbst nachdem er gestorben war, selbst als alles hoffnungslos und vertan schien, selbst als sein Leib nicht mehr zu finden war, es keinen Anhaltspunkt mehr gab, an dem sie sich festhalten konnte. Seht ihr diese treue Liebe? Während sie noch mit den Engeln in diesem Grab spricht, wendet sie sich auf einmal um, dreht sie sich plötzlich um. Hat sie etwas gehört? Hat sie eine Bewegung gespürt hinter sich? Der Text sagt es nicht, aber ich glaube, sie hat in den Gesichtern der Engel plötzlich eine Ehrfurcht gesehen, die sie ergriffen hat. Vielleicht haben sich die Engel plötzlich in voller Respekt und Würdigkeit erhoben. Sie haben jemanden gesehen, ihren Herrn. Auf jeden Fall dreht sich Maria um und sieht einen Mann. Und dieser Mann, er fragt sie genau die gleiche Frage wie die Engel. Frau, was weinst du? Und fügt noch etwas persönlicher hinzu, wen suchst du? Und Johannes, er weiß, Maria, sie erkannte nicht, dass es Jesus war. Aber Jesus, er fragt sie, was weinst du? Wen suchst du? Das fragt er nicht aus Neugierde oder aus Unwissenheit, sondern als Hilfe für Maria. So wie Gott im Garten fragte, Adam, wo bist du? Fragt Jesus hier, was weinst du? Wen suchst du? Sie sollte einmal darüber nachdenken. Wie oft hatte Jesus denn gesagt, dass er sterben und auferstehen wird? Wie oft hat er denn angezeigt, was geschehen muss nach der Schrift? Was weinst du? Merkst du denn nicht, Maria, dass es alles ganz anders ist? Weißt du denn nicht, dass das leere Grab kein Grund zur Trauer, sondern der Freude ist? Frau, was weinst du? Wen suchst du? Doch Maria ist immer noch ganz eingenommen in ihrer Sorge. Sie hält Jesus für den Gärtner. Offensichtlich rechnete sie überhaupt nicht damit, Jesus leibhaftig sehen zu können, mit ihren vertränten Augen. Aber vermutlich sah Jesus auch tatsächlich etwas anders aus in seinem Auferstehungsleib. In vielem war eine Kontinuität, er hatte immer noch die Wunden, die Nägelmale von der Kreuzigung, den Stich, den er durch die Lanze in die Seite bekommen hat. All das sah man noch an seinem Leib. Hier war vieles, was offensichtlich gleich geblieben ist. Und dennoch sagen uns die Evangelisten, er sah etwas anders aus. Die Emmaus-Jünger konnten ihn nicht gleich erkennen. Selbst die Apostel am See Tiberias konnten ihn nicht gleich erkennen. Da war etwas anders, da war ein Unterschied. Maria spricht zu ihm also als Gärtner. Und sie will auch nur von ihm wissen, ob er den Leib weggenommen hat von Jesus. Und sie sagt noch nicht mal den Namen Jesus, sondern sie sagt einfach nur, hast du seinen Leib weggenommen? Als wenn jeder automatisch davon ausgehen müsste, dass doch Jesus gemeint ist. So sehr ist sie in ihren Gedanken davon gefangen, sie kann überhaupt an nichts anderes denken. Und in ihrem emotionalen Übermut sagt sie sogar, also, wenn du mir sagst, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn selber wieder zurück. Sagt hier diese arme Frau. Und sie dreht sich schon wieder weg, vielleicht um zu weinen, vielleicht um zu schauen, wo der Gärtner sie hinführen könnte. da hört sie plötzlich ein Wort hinter sich, das im Klang, im Ton, in der Liebe so vertraut ist, wie sonst nur die Stimme der Mutter. Maria. Maria. Johannes gibt es sogar hier eigentlich in aramäischer Form wieder. Mariam. Liebe Maria. Und auf einmal kommen alle Gefühle und Erinnerungen wieder hoch. Auf einmal kommen ihr all die Bilder wieder auf, all diese Erlebnisse, die sie hatte, als sie diesen Namen aus dem Munde Jesu hörte. Das ist die Stimme Jesu. Und wie ein Reflex antwortete sie, wie sie ihn immer nannte, Rabuni. Johannes ergreift diese persönliche, diese emotionale Situation sehr gut auf, indem er es im O-Ton wiedergibt. Mariam, Rabuni. So ein kurzer Dialog. Nur wenige Sekunden. Aber was für eine Vertrautheit. Was für eine Veränderung. Was für eine Tiefe. Was für eine Freude. Mariam, Rabuni. Liebe Maria, ich bin es. Rabuni, mein Meister, mein Lehrer, du bist es. Hier in diesem Augenblick findet die allererste Begegnung des Auferstandenen statt. Die allererste. Der erste Mensch, dem der auferstandene Jesus begegnet, ist hier Maria Magdalena. Warum? Die Treue der Liebe wird gnädig belohnt. Sie, die so treu liebte, entgegen aller Hoffnung, entgegen aller Vernunft. Sie darf als erstes Christus den Auferstandenen begegnen. Sie darf als erstes seine Stimme hören, so persönlich, so direkt, so einfühlsam. Maria. Und darf als erstes fröhlich aussprechen, Rabboni. Mein Herr, mein Lehrer, mein Meister. Aus dieser Situation lernen wir, harre aus. Harre aus. Die Situation, sie war so niederschmetternd, so erdrückend, so voller Trauer und Not, dass Maria nicht wusste, wohin mit sich, mit ihren Tränen. Es schien alles verloren. Es war so völlig verlassen. Doch sie bleibt treu in Liebe. Sie bleibt treu ihrem Herrn gegenüber. Sie nennt ihn sogar noch im Tod meinen Herrn. Sie fragt immer, wo denn der Leichnam ihres Herrn ist. Selbst im Tod liebt sie ihn noch als ihren Herrn. Und dieser Bericht ist so eine große Ermutigung der Treue in Traurigkeit, auch für uns. Was wir hier aus diesem Bericht lernen ist, Gott ist nahe in unserer Trauer. Gott ist so viel näher, als wir es oft sehen, fühlen, hören oder meinen. Schaut einmal, hier am Grab erscheinen Engel. Als Petrus und Johannes nur kurz vorher hineinschauten in das Grab, da sahen sie keine Engel. Da waren die Engel nicht sichtbar. Ich denke, sie waren trotzdem da. Sie saßen da, wie die Cherubim über dem Sühnedeckel der Bundeslade, einer am Kopf und einer am Fußende, schauen auf den Ort, wo Versöhnung stattfindet. Petrus und Johannes, sie sehen die Leintücher. Maria erscheinen die Engel. In ihrer Trauer geben sie sich ihr zu erkennen. Und sie gaben keine große Himmelsoffenbarung, sondern sie fragen sie, Frau, was weinst du? Diese himmlischen Boten, diese dienstbaren Geister Gottes, sie sind besorgt um uns. Sie kümmern sich um uns Menschen. In unserer Trauer, in unseren Nöten. Ist es nicht das, was wir hier lernen? Gott ist besorgt um uns. Seine Engel sind hier in dieser Welt, um auszuführen, wozu er sie gesandt hat. Um den Gläubigen beizustehen. Auch da, wo wir sie nicht sehen. Gerade in der Stunde, wo wir so wenig davon wahrnehmen, von der Hilfe Gottes, erleben wir in der Schrift immer wieder, dass Gott doch seine Engel gesandt hat. Und sie schon unterwegs waren, sie schon am Wirken waren, als man noch nichts gesehen hat. Gott ist besorgt um uns. Und Jesus, der Sohn Gottes, König aller Könige, Herr aller Herren, er hat den mächtigen Sieg errungen. Hölle, Tod und Teufel liegen ihm zu Füßen. Er ist auferstanden am dritten Tag. Die Ewigkeit ist aufgetan. Der große, siegreiche Held zeigt sich, der Erhabene, der Auferstandene, der Erste der Menschheit. Und was ist dein allererstes Wort? Was ist dein allererster Satz? Frau, was weinst du? Wen suchst du? Siehst du die Liebe Gottes? Siehst du die Liebe Jesu? Wie er sich sorgt aus tiefstem Herzen, wie barmherzig und voller Mitleid und Erbarmen er sich dem Einzelnen zur Seite stellt. Er ist bekümmert um das Herz von Maria. Er hat gerade den größten Sieg errungen. Er hat gerade das Menschenunmögliche geschafft. Er hat gerade die ganze Weltgeschichte verändert. Und der erste Satz, den er sagt, ist: Frau, was weinst du? Sein Herz kümmert sich um uns. Maria weinte, weil das Grab leer war. Dabei hatte sie Grund zur Freude. Maria weinte, weil sie das Verschwinden des Leibes Jesu betrauerte. Dabei war der Auferstandene und Lebendige schon gegenwärtig. Maria weinte und trauerte, weil sie nicht verstand, sich nicht erinnerte, nicht erkannte. Und dennoch ist Gott ihr nah. Dennoch ist Gott ihr nah. Harre aus. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Gott ist nah. Wenn du hoffnungslos bist, wenn du ratlos bist, wenn du trostlos bist, wenn du nicht verstehst deine Umstände, die Situation, die Krankheit, das Leid, den Schmerz, wenn das alles für dich keinen Sinn macht, denke an Maria. Denke an Maria vor dem Grab. Gott ist nahe. Harre aus in Liebe. Lass hier nicht los. Auch wenn du nichts verstehst, die vielfältige Hilfe Gottes wirst du erfahren, wenn du ausharrst. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Und was wir auch noch lernen ist: siehe und höre. Kennst du die Stimme Jesu? Hast du die Stimme Jesu schon einmal gehört? Als Kind wartete ich manchmal ganz ruhig im Bett und lauschte in die Stille. Warum? Ich wollte Gott hören. Ich wollte Gott hören, so wie ich in der Bibelgeschichte gehört habe von Samuel in der Stiftshütte. Wo es auf einmal klang: Samuel, Samuel! Und er aufschreckte. Und ich dachte, eines Tages könnte ich auch Gott so zu mir sprechen hören: Nathanael, Nathanael. Und darum war ich still und hörte. Und wisst ihr was? Gott hat mich gerufen. Nicht akustisch, wie ich es erwartet hatte, aber Gott hat mich gerufen. Ich habe die Stimme Gottes gehört, durch Prediger, die so normal schienen wie irgendein Gärtner. Hörte ich plötzlich den Ruf meines Herrn, Nathanael. Durch die Bibel, die äußerlich so irdisch und natürlich daherkommt. Schwarze Buchstaben auf weißem Grund. Und ich las und hörte meinen Lehrer zu mir rufen. Wie gesagt, nicht akustisch. Nicht mit dem äußeren Gehörgang durch Trommelfell, Hammer und Amboss. Aber die Worte der Wahrheit in der Bibel, die Worte der Predigt, sie trommelten und hämmerten so unverwechselbar in mein Herz, dass ich wusste, Rabuni, mein Herr ruft mich. Jesus ruft mich. Nathanael, Nathanael, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Unverwechselbar. Hast du Jesus persönlich erfahren? Kennst du diese Stimme deines Herrn? Hast du die Stimme des guten Hirten vernommen, der seine Schafe ruft, der sie leitet und schützt? Das ist eine wichtige Frage. Bist du jemals dem Auferstandenen begegnet, sodass seine Stimme dir vertraut geworden ist? Wie die Stimme deiner Mutter, wie die Stimme deines Vaters, wo du sagen kannst, oh, was Jesus sagt, das ist gewiss, das ist vertrauenswürdig. Da neigt sich mein Herz dem zu. Hier im Tod und in der Auferstehung Jesu sehen wir den wahren Sühneort. Da, wo die beiden Engel saßen, wie so ein Sinnbild auf die Bundeslade. Da, wo wirklich Versöhnung stattfinden kann. Da allein ist Vergebung zu finden. Und darum ist es so wichtig, bist du dem Auferstandenen begegnet. Nicht Engel, nicht Träume, nicht Visionen oder Gefühle sind entscheidend, sondern ist der Auferstandene dir begegnet und hat dich wirksam und kräftig zu sich gerufen, persönlich in dein Leben hineingegriffen, dann ist sein Grab, auf dem die Engel saßen, auch der Sühneort für deine Sünden. Siehe und höre, lies in der Bibel. Höre auf die Predigt, bete zu Jesus, bitte ihn, dass er dir Augen gibt zu sehen und Ohren zu hören, dass er dein Herz anspricht, damit du dich umwendest wie Maria, umkehrst, Buße tust, um Christus zu begegnen, deinem Meister und Herrn. Vielleicht hast du die Stimme auch schon gehört, früher einmal. Aber in letzter Zeit ist sie dir fremd geworden. Du liest die Bibel, aber du hörst ihn nicht. Du sitzt in der Predigt, aber dich berührt nichts. Du betest, aber du vernimmst nichts. Sieh und höre. Harre aus. Siehe und höre. Der Auferstandene kennt dich mit Namen. Er weiß, wie er dich rufen kann. Und wenn du ihn einst gehört hast, dann wird er dich wieder rufen. Dann wird er sich dir wieder offenbaren. Bleibe treu. Denke nach über die Worte, die du liest und hörst. Hier begegnet dir Christus. Hier in der Bibel, hier ruft der Auferstandene dich mit Namen. Kehre um, dreh dich zu mir, folge mir, Ich habe den Tod besiegt, ich kann dir Leben geben. Höre meine Stimme. Liebe Maria, lieber Junge, liebes Mädchen, Frau, warum weinst du? Mann, warum zweifelst du? Siehe und höre den Lebendigen. Auf einen zweiten Punkt wollen wir noch schauen. Der Weg ewiger Liebe. Maria, sie erlebt hier ein Wechselbad der Gefühle. Und man kann das irgendwie ganz gut nachvollziehen hier in diesem Bericht von Johannes. Gerade noch tiefste Traurigkeit. Tränen strömen durch ihr Gesicht. Und jetzt steht plötzlich Jesus vor ihr. Jesus, den sie hat leiden und sterben sehen am Kreuz. Sie war dabei. Sie hat gesehen, wie er begraben wurde. Er war tot. Und plötzlich steht er vor ihr. Und das erfüllt sie mit der größten Freude. Das übersteigt ihre höchsten Wünsche. Das ist mehr als ein Traum, der wahr wird. Das hätte sie nie gewagt zu träumen. Jesus lebt. Jesus lebt. Er steht vor ihr. Kein Engel, auch keine Vision, keine Einbildung. Nein, leibhaftig. Er ist von den Toten auferstanden. In ihrer Freude fällt sie scheinbar vor ihm nieder und umfasst seine Beine. In Matthäus macht deutlich, dass die Frauen ihm zu Füßen gefallen sind. Jesus ist wieder da. Nie wieder will sie ihn loslassen. Jesus ist wieder da, spürbar, fassbar, greifbar, echt. Sie wirft sich um ihn. Der Leib Jesu, den sie schon als Leichnam so verzweifelt suchte, der ist nun lebendig da. Sie kann ihn umfassen und muss ihn nicht tragen. Sie kann sich an ihm halten, an ihm stützen. Endlich ist der Schrecken, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit vorbei. Jesus, der sie einst von vielen Dämonen, von finsteren Mächten befreite, dem sie in Liebe und Ehrerbietung diente, er ist zurück. Er ist zurück, zurück bei ihr. Doch Jesus gibt eine liebevolle Warnung. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das klingt auf einmal so hart, so schroff, so abweisend. Aber es ist doch voller Liebe gemeint. Rühre mich nicht an. Ich glaube, Maria hat Jesus umschlungen, wie die Frauen in Matthäus 28, wie auch Thomas ihn später anberührte und anfasste. Es ging hier Jesus nicht darum, dass er nicht berührt werden wollte. Es geht hier eher darum, Maria, du kannst mich nicht festhalten. Du musst loslassen. Es ist noch nicht zu Ende. Du verstehst noch nicht richtig. Halte einmal inne. Vielleicht dachte Maria an Lazarus, diesen Mann, den Jesus auferweckt hat, der seinen Schwestern wieder geschenkt wurde. Und es war alles wieder wie vorher. Lazarus lebte wieder mit seinen Schwestern zusammen. Vielleicht wusste Maria von Jairus Tochter oder von dem Jungen zu Nein. Sie umfasste Jesus wie die Schwestern ihren Bruder Lazarus. Aber hier ist etwas anders, völlig anders, radikal anders. Ostersonntag ist nicht die Rückkehr in das Zeitliche. Nein, es ist der Vorstoß und Durchbruch in das ewige Leben. Maria, du bist die erste Zeugin eines noch nie dagewesenen Ereignisses. Hier hat weit mehr stattgefunden als bei Lazarus, als bei Jairus Tochter oder dem Jüngling von Nain. Hier ist etwas ganz Neues passiert. Jesus ist auferstanden und wird nie wieder sterben. Er ist auferstanden, nicht wie Lazarus, zurück in das Gefängnis der Verweslichkeit, der Endlichkeit, der Zeitlichkeit. Er ist auferstanden in ein neues, ewiges, verherrlichtes Leben. Und er wird in 40 Tagen leibhaftig auffahren in den Himmel zum Vater. Und dort wird er sich setzen auf den Thron und er wird herrschen und sich in Fürbitte und Aktion um die Seinen sorgen. Liebe Maria, lass mich jetzt los. Hier ist mehr geschehen, als du jetzt erfassen kannst. Liebe Maria, lass mich jetzt los. Du hast mehr gewonnen, als du jetzt begreifen kannst. Ich muss noch zum Vater auffahren. Das klingt nach Abschied, oder? Und man könnte meinen, das klingt doch schon wieder nach Trennung. Aber was Jesus hier anzeigt, ist der Weg ewiger Liebe, ewiger Gemeinschaft. Der auferstandene und verherrlichte Jesus, er wird leibhaftig für eine bestimmte Zeit diese Erde verlassen. Ja, er ist nicht mehr mit den Händen fassbar, mit den Ohren akustisch hörbar, mit den Augen visuell sichtbar. Aber der Grund, warum du und ich heute Gemeinschaft haben können mit Jesus Christus, unserem Herrn, der Grund, warum du und ich heute die Stimme Jesu, unseres Herrn, hören können, ist, weil er aufgefahren ist in den Himmel. Damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Eine Gemeinschaft, die seine irdischen Tage weit übersteigt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, sagte er kurz vor seiner Himmelfahrt. Siehe, der Auferstandene lebt in Ewigkeit und ist durch seinen Geist den Jüngern näher als jemals zuvor. Ja, die Jünger hatten auch Schwierigkeiten, das zu verstehen. Aber das hat er schon in den Abschiedsreden angekündigt. In Johannes 14, ab Vers 18, da sagte er schon, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus deutet hier auf eine noch viel tiefere, eine noch viel innigere, eine noch viel beständigere Gemeinschaft hin, als Maria und die Jünger in den Jahren seines irdischen Dienstes je erlebt haben. Ja, sie konnten ihn anfassen. Ja, sie konnten seine Stimme hören. Ja, sie konnten ihn sehen. Aber Jesus spricht von einer Gemeinschaft, die noch viel tiefer, noch viel persönlicher ist. Wo Jesus durch seinen Geist in den Herzen der Gläubigen wohnt und noch viel persönlicher spricht, Mariam. Maria wird nicht seine Füße umfassen, aber lernen, seine Verheißungen und seine Gnade, ja ewiges Leben in Christus beständig zu umfassen. Jesus ist auferstanden, nicht zum Zeitlichen zurück, sondern als Aufbruch in die Ewigkeit. Und darum folgt auch eine liebevolle Weisung auf diese liebevolle Warnung. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria, es ist nicht die Zeit, in der Umklammerung zu verharren. Es ist Zeit, diese gute Botschaft, diese neue Zeit zu verkündigen. neues Leben zu verkündigen. Es ist alles neu. Heute hat sich die Weltgeschichte völlig verändert. Maria, du bist Zeuge des ersten Menschen, der auferstanden ist zum ewigen Leben. Maria, du bist Zeuge des ersten Menschen, der völliges Leben ergriffen hat. Geh hin zu den Brüdern. Ist euch das aufgefallen? Zum ersten Mal nennt Jesus die Jünger wirklich seine Brüder. Das hat er noch nie zuvor gemacht. Er hat sie in Johannes 15 Freunde genannt. Hier nennt er sie Brüder. Brüder. Wie ein älterer Bruder seine jüngeren Brüder. Geh hin zu meinen Brüdern. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu sind die Gläubigen in den Stand von Gottes Kindern erhoben. Die Gläubigen können sich jetzt Kinder Gottes nennen. Nicht, weil sie Abrahams Kinder sind, nach dem Fleisch, sondern weil sie Kinder sind der Verheißung. Kinder im Glauben an Jesus Christus. Und nach seiner Auferstehung sagt er, ihr seid meine Brüder. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Gott ist Jesu Vater. Laut Natur und laut Recht. Jesus konnte sich wirklich aufgrund seiner Wesenseinheit Sohn Gottes nennen. Aufgrund seines vollen Rechts Sohn Gottes nennen. Aber nun sagt er, er ist auch euer Vater. Aus Gnade. Durch Adoption. Ich habe bewirkt, dass ihr Kinder Gottes sein dürft. Alle, die Christus im Glauben aufnehmen, die haben das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Durch die gnädige Adoption, die Aufnahme als Kinder durch Gott den Vater. Ja, er ist auch unser Vater, unser Gott. Durch Jesus Christus, der am Kreuz und im Tod das überwand, was uns von Gott trennte. Die Sünde, die Verdorbenheit, die Feindschaft mit Gott. Und jetzt sind wir Brüder und Schwestern. Und Jesus sagt, geh zu meinen Brüdern. Berichte, dass ich alles zur Erfüllung bringe, wenn ich auffahre zu meinem und zu eurem Vater. Ich habe gesagt, dass ich sterben werde. Ich habe gesagt, dass ich auferstehen werde. Und ich habe gesagt, dass ich zum Vater zurückkehren werde. Warum? Um euch eine Wohnung zu bereiten. Ihr werdet in das Haus des Vaters kommen. Ich werde euch eine Wohnung bereiten. Und bis Jesus die Gläubigen in das Himmelreich holt, wird er mit dem Vater bei den Gläubigen wohnen. Das heißt, sie werden liebevolle Gemeinschaft haben. Der Vater, der Sohn, durch den Geist mit jedem Gläubigen für immer. Eine ewige Gemeinschaft. Eine bleibende Gemeinschaft. Maria, sag das den Brüdern. Erzähle, was du gesehen und gehört hast. Geh hin und sprich. Tröste sie in ihrer Trauer. Stärke sie durch das, was du jetzt gehört hast. Auch das ist für uns eine wichtige Lehre. Erlebe höchste Gemeinschaft. In dieser Welt sind wir manchmal so irdisch gesinnt wie Maria Magdalena. Wir sind so beschäftigt mit den Toten, dass wir das Leben missachten. Maria, sie war so beschäftigt, den toten Leichnam Jesu zu suchen, dass sie den Lebendigen nicht erkannte. Wir sind auch oft so sehr auf das Zeitliche, auf das Irdische, auf das Vergängliche bedacht. Und die Gefahr ist, dass uns die Ewigkeit irgendwie dass wir die Ewigkeit aus den Augen verlieren. Es gibt so wichtige Dinge auch in diesem Leben, die uns beschäftigen. Wir bauen ein Haus oder wir kaufen ein Haus. Wir brauchen ein Auto. Wir sorgen uns um unsere Familie, um unsere Kinder, um unsere Arbeit. All diese Dinge, die wichtig und notwendig sind. Und wir sorgen uns darum, dass wir irgendwie auch Erholung und Entspannung bekommen, dass wir Freude haben können. Das ist alles gut und richtig. Aber missachte nicht die Ewigkeit. Übersehe nicht das Leben. Das ist der Kern unseres Glaubens. Jesus ist auferstanden, um die Ewigkeit zu eröffnen. Er ist auferstanden und er zeigt einen Weg ewiger Liebe, ewiger Gemeinschaft mit Gott. Dieses Leben, diese Welt ist vergänglich. Am Ostersonntag sehen wir unvergängliches Leben aufkeimen. Beschäftigt dich das? Denkst du daran? Jesus ermöglicht wahre, echte, ewige, geistliche Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. So beginnt ewiges Leben. Kümmerst du dich darum? Paulus sagt in Philipper, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Warum? Sie sind so auf die irdischen Dinge bedacht, so auf Essen und Trinken und auf all diese äußerliche Bequemlichkeit, dass sie keine Anstrengung unternehmen wollen, Christus zu folgen, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Und das ist Kreuzesgemeinschaft. Aber was Jesus deutlich macht, ist, nutze dieses Privileg. Kümmere dich nicht mehr, umklammere nicht nur das Zeitliche, Irdische, Vergängliche, sondern strecke dich aus nach dem Ewigen. Nutze dieses Privileg, dass du beten darfst, Vater unser im Himmel. Das ist keine Floskel. Weißt du, was das bedeutet? Dass du Gott deinen Vater nennen darfst. Dass du dich wie ein Kind voller Vertrauen und Zuversicht ihm nahen darfst. Dass all die Verheißungen des Vaters dir gelten. Wenn du ein Kind Gottes bist, sagt die Bibel, dann bist du auch ein Erbe. Du erbst den ganzen Segen Gottes, weil er dich als Kind angenommen hat. Prägt das dein Leben jetzt und hier, dass du weißt, das hier ist nicht alles. Das hier ist vergänglich. Ich strecke mich aus nach dem, was unvergänglich und unerschütterlich ist. Prägt das dein Leben? Oder umklammerst du nur das, was dir jetzt ein zeitliches Vergnügen, ein gewisses Wohlsein, eine gewisse Sicherheit bietet? Umklammere nicht ein falsches Verständnis, keine falschen Wünsche. Umklammere nicht falsche Freuden und Lüste, die dich abhalten von Christus, abhalten von der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Sorge und blicke auf die Ewigkeit. Lerne das zu umklammern, was Bestand hat. Den Frieden Gottes, den diese Welt nicht geben kann. Das Versprechen Gottes, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Den Trost Gottes, der nahe ist. Die Hoffnung, dass er kommt. Freue dich und lebe im Blick auf die Ewigkeit. Nicht erst, wenn der Tod schon anklopft. Wisst ihr, der Tod ist überwunden. Christus ist auferstanden. Er wird kommen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Christus wird kommen. Wirst du ihn jubeln begegnen oder wird seine Stimme dir fremd sein? Wird er sagen, ich kenne dich nicht? Du hast an eine falsche Hoffnung, an einen falschen Götzen geklammert. Oder wirst du voller Freude sagen, Rabboni, mein Lehrer. Und was wir auch lernen ist, liebe die Geschwister. Als Maria Jesus ihre freudige Liebe ausdrücken will, als sie ihn so herzlich umfasst und seine Füße umarmt, da sagt er, geh hin zu meinen Brüdern. Ist das nicht interessant? So kannst du in dieser Welt, bis Jesus wiederkommt, deine Liebe zu Jesus am besten ausdrücken. Geh zur Gemeinde. Habe Gemeinschaft mit den Gläubigen. Geh hin zu den Brüdern und Schwestern. Diene, ermutige, stärke, bezeuge vor den Brüdern und Schwestern. Liebst du Christus? Wünschst du ihn zu umklammern? Jesus sagt, das, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich weiß, dieser Text wird gerne moralistisch verdreht und vereingenahmt, aber es geht darum, wer Gott den Vater liebt, der liebt auch den, der von Gott gezeugt wurde im Glauben, den Gott angenommen hat als sein Kind. Wer Jesus Christus liebt, der liebt auch seine Gemeinde, die er Brüder und Schwestern nennt und zeigt es praktisch im Wort und Tat. Das ist ein Kriterium deiner Liebe zu Gott und zu Christus. Ja, Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Du kannst ihn nicht umklammern. Aber du kannst deine Liebe bezeugen in der Gemeinde. Rühre mich nicht an, geh aber hin zu den Brüdern. Liebst du Jesus? Liebst du seine Stimme? Liebst du seine Weisheit? Liebst du seinen Frieden? Liebst du seinen Trost? Dann geh hin und zeuge davon vor den Brüdern und Schwestern. Dann zeige Liebe in der Gemeinde. Tröste deine Geschwister mit dem Trost, mit dem du selber getröstet worden bist, durch die Stimme deines Herrn. Maria war gehorsam. Sie verkündete den verängstigten Jüngern das neue Leben durch Christus. Sie liebte, nicht nur in Emotionen. Sie liebte nicht nur mit Tränen. Sie liebte nicht nur mit Geduld am Grab. Sie liebte mit Gehorsam. Sie folgte der Stimme Jesu. Liebst du Jesus? Liebst du ihn? Liebst du sein Wort? Dann liebe die Gemeinde. Denn das ist, was er von dir verlangt. Das ist das, wohin er dich weist in seiner Liebe. Welch ein leuchtendes Vorbild finden wir hier bei Maria. Maria, die liebe Maria, die belohnt wird für ihre Liebe und die ihre Liebe ausdrückt in der Gemeinde. Möge Gott auch uns dazu helfen. Amen.